freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und ich habe schon mal im April über die Bibel gesprochen und da ging es um den Vers: Alle Worte der Bibel hat uns Gottes Geist gegeben und sie sind uns Nütze zur Lehre. Also alles, was wir in Gottes Wort hören, will uns etwas beibringen. Aber jetzt will ich erstmal mit einem Quiz beginnen, mit einer Quizfrage. Ich mache sehr gerne Ratespiele. Und jetzt kommt die erste Frage. Es gibt auch nur eine. Wer hat gesagt, und das ist jetzt für die ganz Bibelfesten unter uns, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Und ich sage schon mal, die Antwort Gott oder Jesus will ich jetzt nicht hören. Das ist nicht das, was ich meine, obwohl das auch stimmen würde. Will keiner mal versuchen, irgendwas? Okay, eine sehr schwierige Frage. Es ist die Weisheit. Die Weisheit, die personifizierte Weisheit, die geht schon im Kapitel 1 des Sprüchebuchs durch die Gassen und ruft einiges. Und nachher im Kapitel 8, Vers 17 sagt sie dies: Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Ihr hättet, wenn ihr aufmerksam gewesen könnt, an den Eulen vielleicht schon etwas ahnen dürfen. Ich wollte es euch ja etwas leichter machen. Und dieser Ton steht heute da, weil es um den König Salomo geht. König Salomo ist bekanntermaßen der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Es war der dritte König von Israel. Es gab Saul, dann gab es David. David hatte diverse Frauen und dementsprechend auch Söhne. Und es war der vierte Sohn und der zweite von seiner Frau Bathseba. Er verfasste das Buch der Prediger, die Sprüche und das Hohelied. Und er war derjenige, der nachher auch den Tempel Gottes errichtete. Jesus erwähnt auch König Salomo und sagt in der Bergpredigt, er redet von der Herrlichkeit, die Salomo hatte, und sagt: Aber die Lilien auf dem Feld, die sind nicht so schön gekleidet wie König Salomo in all seiner Kraft oder Pracht und Herrlichkeit. Und jetzt wollte ich euch heute einen schönen Lilienstrauß mitbringen und habe auch tatsächlich vor 2 Wochen die Steffi Lieske gefragt, ob sie das nicht nochmal mitbringen könnte. Ich konnte mich daran erinnern, letztes Jahr beim Erntetankfest stand hier so ein ganz toller großer Blumenstrauß in der Bodenvase. Und ihr müsst wissen, wer mich schon etwas länger kennt, weiß, dass ich vor ungefähr 100 Jahren mal Sport und Biologie studiert habe und mein Lieblingsfach im Bio war Botanik. Und bis heute gehe ich gerne durch botanische Gärten und interessiere mich für Blumen und Pflanzen und war dann doch etwas peinlich berührt, als Steffi mir dann zurückschrieb: Die Lilien blühten vor 5 Monaten. Das war also Ostern, dass hier so ein schöner Lilienstrauß stand. Nun gut, heute geht es nicht um Botanik und auch nicht um Lilien. Heute geht es um Weisheit und die gute Nachricht in erster Linie für mich ist, dass Weisheit nichts mit Intelligenz zu tun hat, auch nichts mit Wissen um Botanik oder anderes Wissen. So, was ist der Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit? Ein kluger Schüler, davon haben wir sicherlich hier einige sitzen, ein kluger Schüler hat eine schnelle Auffassungsgabe, er kann sich Daten, Zahlen, Fakten und Vokabeln fix merken und hat auch so die Fähigkeit, das gelernte Wissen dann im unbekannten Kontext auch noch sinnvoll anzuwenden. Und gepaart mit Ehrgeiz und Fleiß führt das in der Schule unweigerlich zu guten Noten und auch später im Leben dann zu Erfolg im Beruf. Und das ist sicherlich was Erstrebenswertes. Nur der IQ ist leider angeboren und man kann wirklich nur durch Fleiß und Ehrgeiz ein bisschen daran rütteln. Nur mit der Weisheit ist es etwas anderes. Die Weisheit ist die Fähigkeit, zwischen gut, richtig und falsch und schlecht zu unterscheiden und Entscheidungen zu treffen, die im Leben wichtig sind und die gut sind. Und da König Salomo als weisester Mensch der Welt gilt und wir von der Bibel was lernen können, ist heute die Frage: Was können wir von König Salomo lernen? Ja, Salomo war noch relativ jung als König und da erschien Gott ihm im Traum und sagte: Erbitte von mir, was du willst. Das klingt für mich so wie: Du hast einen Wunsch frei. Und ich persönlich habe unglaublich gerne Märchen gelesen. Nicht nur als Kind, sondern auch noch als Teenager. Sämtliche Märchenbücher, die es gab aus der Bücherei, habe ich mir ausgeliehen und verschlungen. Das liegt daran, dass Märchen immer ein Happy End haben. Und ich bin irgendwie, ich mag es nicht gerne, wenn Geschichten traurig enden. Ich brauche immer irgendwie was Fröhliches. Und an den Märchen, in vielen Märchen kommt eine gute Fee zu einem Bäuerlein, einem Fischersmensch oder sonst einem kleinen Mädchen und sagt, du hast 3 Wünsche frei. Und das Schlimme ist, die Leute wünschen sich immer dummes Zeug. Ganz schrecklich. Und dann, ach, danke schön, Christine. Sehr nett. Und dann habe ich gedacht, die sind nicht vorbereitet. Sie haben damit nicht gerechnet, mit dieser Aufgabe, du hast 3 Wünsche frei. Und ich wollte auf jeden Fall vorbereitet sein und habe mir sicherlich jedes Jahr überlegt, wenn jetzt die gute Fee zu mir käme, was würde ich mir wünschen? Und da war vielleicht in der 2. Klasse ein schönes rotes Fahrrad. Als nächstes vielleicht ein Glas Nutella mal ganz für mich alleine. Ich habe ja 3 Schwestern und da gibt es ja immer so ein bisschen Futterneid. Und als drittes wollte ich mir dann wünschen, nochmal 3 Wünsche. Und dann würde das immer so weitergehen. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich mir 100 Wünsche wünschen sollte, aber dann dachte ich, dann weiß ich nicht genau, wann der 100. ist und dann verpasse ich es und dann hört es irgendwann auf. Und so wollte ich wirklich vorbereitet sein. Zu mir kam die gute Fee leider nie, aber Salomo hatte einen Wunsch frei. Wir lesen das mal in der Bibel. In dieser Nacht in Gideon erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Salomo antwortete, schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Ja, seine Weisheit. Woher erkennt man denn dann, ob jemand weise ist? Hätte er sich Geld gewünscht, hätten wir vielleicht die Goldbarren direkt sich stapeln sehen. Hätte er sich Schönheit gewünscht, hätte er vielleicht auf einmal eine geradere Nase gehabt oder sonst was. Aber er hat sich Weisheit gewünscht. Ja, und jetzt ist die Lara noch nicht da. Okay. Egal, wir machen einfach weiter.
Herr, wir wohnen zusammen in einem Haus. Ihr Kind ist heute Nacht gestorben. Sie hat es mir ins Bett gelegt und mein lebendiges Kind gestohlen.
Das ist mein Kind, deins ist tot.
Woran erkennt man eine richtige Mutter? Bringt mir ein Schwert. Ihr wollt alle beide das Kind. Dann gibt es nur eine Lösung. Zerschneidet es und jeder von euch bekommt die Hälfte.
Nur zu. Wenn ich es nicht kriege, soll sie es auch nicht haben.
Nein, nein! Gib dir das Kind, aber bitte tötet es nicht.
Sie ist die... Also, die Frau will nicht, dass das Kind stirbt. Sie ist die Mutter. Gebt ihr das Kind.
Genau. Das war kurz aus dem Bibelcomic. Ich hatte davon schon mal erzählt, dass ich die als Kind so geliebt habe. Da gibt es viele, viele Bände. Und also, wie gesagt, für Anfänger des Bibellesens oder auch für Freunde des Bibellesens, wer einfach mal was anderes mag, der kann sich gerne mal diese Bibelcomics kaufen. Das ist ganz nett. Ja, diese Geschichte, wie Salomo ein weises Urteil spricht, das ist tatsächlich sprichwörtlich geworden. Auch heute noch sagen wir, das war ja ein salomonisches Urteil, wenn jemand in einer ganz schwierigen Lage eine richtige Entscheidung getroffen hat. Manchmal ist es ja so, da steht Aussage gegen Aussage, das ist mein Kind, nein, das ist mein Kind. Das kann bei Autounfällen sein oder sonst irgendwas. Und da steht man da als Richter und denkt sich, wer will das entscheiden? Und dieses Urteil war wirklich sehr weise. Das ist so die bekannteste Geschichte vielleicht von Salomo. Dann gibt es aber noch andere Aspekte in seinem Leben, wo ich auch gedacht habe, wow, das ist echt cool, der hat es drauf. Und zwar die 30.000 Arbeiter. Salomo durfte ja dann den Tempel bauen. Das war seinem Vater David nicht erlaubt, weil David zu viele Kriege geführt hat. Salomo wird ein Mann des Friedens genannt. Er hatte Frieden gebracht in doppelter Hinsicht. Er schaffte die inneren Aufstände ab und hielt aber auch Frieden mit den Nachbarsvölkern. Und da erlaubte Gott ihm, den Tempel zu bauen. Nun war das ein Prachtstück und ich lege es euch ans Herz. Lest mal 1. Könige Kapitel 5, 6, 7, wo über den Bau des Tempels berichtet wird. Das ist wirklich richtig spannend, wie viele Einzelheiten da erwähnt werden und wie schmuckvoll der gestaltet wird. Und dafür brauchte Salomo also wahnsinnig viele Leute und er hatte 30.000 Stück und viele mussten im Libanon erstmal Bäume fällen, Zedern und Zypressen. Vor allem gibt es dort oder gab es dort viel, ob es jetzt noch gibt. Nachdem da so viele abgeholzt wurden, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls machte Salomo das so, dass er sagte, immer 10.000 Leute sind einen Monat im Libanon und die 20.000 sind zu Hause. Und dann wurde so rotiert. Nach einem Monat kamen die aus dem Libanon nach Hause und waren vielleicht im Steinschlag beschäftigt und die anderen waren dann wirklich auf der Baustelle am Tempel. Und ehrlich gesagt, das ist doch pfiffig, oder? Also ich weiß, wenn ich zum Zahnarzt gehe, sitzt da immer die gleiche Arzthelferin an der Anmeldung und immer die gleiche hilft dann dem Zahnarzt. In meiner Hausarztpraxis ist das auch so, dass die wochenweise wechseln. Und da habe ich mal gefragt, da sagt mir die Arzthelferin, das ist für uns eine gute Sache. Dann ist es nicht so langweilig. Eine Woche macht man gerne den Bürokram und eine Woche, da freut man sich dann auch wieder Blut abnehmen und Verbände machen und so weiter. Und das hat Salomo auch schon erkannt. Und vor allem, die Männer waren ja weg von zu Hause. Und 4 Wochen weg sein von zu Hause ist schon lang, aber stellt euch vor, die hätten da ein Jahr lang gearbeitet oder länger. Also so war es immer 4 Wochen dort und 8 Wochen zu Hause. Eine sinnvolle Sache. Das nächste, die Baustelle. Wieder eine Quizfrage. Wie war es auf der Baustelle? Ziemlich chaotisch, recht diszipliniert oder ganz ruhig? Eine Antwort ist richtig. Kolja? Letzteres, ja. Das Foto habe ich auf der Rheinischen Post letzte Woche, da ging es um etwas anderes. Es war ganz ruhig. Tatsächlich hörte man auf der Baustelle nicht einmal in 7 Jahren des Baus, dass den Lärm eines Hammers, eines Beils, einer Axt oder sonst eines Eisenwerkzeuges. Warum? Wie war das möglich? Die Steine wurden alle schon im Steinbruch ordentlich zurechtgehauen. Und stellt euch das mal vor, was das für eine große vorausschauende Leistung ist. Stellt euch vor, ihr wollt euer Badezimmer neu fliesen und ihr macht euch einen Plan und geht dann in den Hobbyraum und schneidet dort die Fliesen zu. Also die Handwerker unter uns wissen, glaube ich, dass das nicht geht. Man muss einfach vor Ort schauen, wo brauche ich jetzt eine Hälfte und wo noch eine Ecke und so weiter. Aber das war so gut durchdacht und vorbereitet und es war natürlich auch angenehm. Im Steinbruch, darum wohnte keiner. Der Tempel stand ja mitten in Jerusalem und da gab es schon andere Häuser. Und wir einmal, meine Eltern haben gerade nette neue Nachbarn bekommen, die bauen jetzt seit 2 Jahren oder so am Haus, da ist ständig Lärm. Und die Leute hatten ja damals weder Oropax noch konnten sich Kopfhörer aufziehen und Spotify anmachen und schön laut Musik hören. Also das war schon eine gute Idee von Salomo, dass die Steine einfach im Steinbruch behauen wurden. So, und jetzt ist der Tempel fertig. Das ging jetzt mal im Schnelldurchgang. Da wird ein großes Fest gefeiert. 2 Wochen lang feiern sie einmal das Laubhüttenfest und dann hängen sie sogar noch eine Woche dran oder haben die schon vorher gehalten. Und dann steht Salomo da vor der ganzen Gemeinde und betet. Gelobt sei der Herr, der seinem Volk, der Israeliten, Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Kein einziges Wort von den wunderbaren Zusagen, die er durch seine Diener Moses gegeben hat, blieb unerfüllt. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vorfahren war. Er möge uns nicht verlassen oder verstoßen. Er wecke in uns den Wunsch, in allem seinen Willen zu tun und in Übereinstimmung mit seinen Geboten, Gesetzen und Vorschriften zu leben, die er unseren Vorfahren gab. Mögen diese Worte, die ich in der Gegenwart des Herrn gebetet habe, Gott alle Zeit, Tag und Nacht vor Augen stehen, sodass der Herr, unser Gott, meine Sache und die Sache seines israelitischen Volkes jeden Tag aufs Neue vertritt. So sollen die Völker der ganzen Welt erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt als den Herrn. Und dieses Gebet würde ich gerne jetzt ein bisschen unter die Lupe nehmen, dass wir uns das mal in Einzelteilen anschauen und überlegen, was hat das mit uns zu tun und was können wir für unser Gebet lernen. Zunächst einmal Lob und Dank. Damit fängt es an. Nicht jeder spielt Gitarre oder Ukulele, aber man kann ja auch zur CD greifen oder einfach ohne Musik beten und Gott loben und danken. Es ist gut und richtig, wenn wir mit Lob und Dank unsere Gebete beginnen. Und ich behaupte jetzt mal, wir haben genug Grund zum Loben und Danken. Wir leben hier in einem Land, wo es uns so gut geht. Wir leben in Frieden, in Freiheit, in Sicherheit, in finanziellen Wohlstand. Selbst diejenigen unter uns, die vielleicht alleinerziehend sind oder chronisch krank oder arbeitslos, sie haben immerhin fließend Wasser und eine Heizung und so. Man kann das, natürlich geht es den Leuten dann schlechter als jemand, der hier gut verdient. Aber wenn man das vergleicht mit vielen, vielen anderen Menschen der Welt, leben wir hier wirklich in einem Paradies. Und das ist Grund zum Loben und Danken, jeden Tag. Und wenn du das Gefühl hast, es geht bei mir zurzeit alles drunter und drüber und ich bin so krank und ich bin traurig und so weiter, dann danke Gott dafür, dass er seine Zusagen einhält. Und ich kann wirklich nur noch mal empfehlen, die Bibel zu lesen und einen Rotstift oder Blaustift oder was auch immer zu nehmen und sämtliche Zusagen Gottes einfach mal markieren. Und wenn du dann so gefrustet bist und denkst, ich habe keinen Grund zum Danken, dann schlag die Bibel auf und dann leuchtet es dir dann rot oder gelb oder blau entgegen. Und dann steht da vielleicht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder ich will dich trösten, wie dich eine Mutter tröstet. Oder die Debbie hatte letztens darüber gepredigt, Psalm 91, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten sollen auf allen deinen Wegen. Oder er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und so weiter. Psalm 33, Vers 4. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und dafür können und sollen wir Gott einfach immer danken. Damit können wir unser Gebet beginnen. Das nächste, die Bitte um die Gegenwart Gottes. Ich habe euch hier mal etwas mitgebracht. Die Bitte um die Gegenwart Gottes. Komm in unsere Mitte, o Herr, haben wir in den 70er Jahren in der Gemeinde gesungen, wo ich Kind war. Bis dann irgendwelche Superfrommen meinten, das geht nicht. Gott hat uns doch schon versprochen, bei uns zu sein. Wir singen ab heute nur noch, du bist in unserer Mitte, o Herr. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir halten uns an Gottes Zusagen, wir brauchen nicht mehr darum zu bitten. Salomo bittet aber darum. Ist das jetzt alttestamentlich? Und das haben wir nicht mehr nötig, wir leben im Neuen Testament. Ich glaube, wir können auf jeden Fall um die Gegenwart Gottes bitten. Aus zwei Gründen. Es ist ja so, die Lehrer unter uns kennen das. Die Klasse ist voll mit 24 Schülern. Und wer ist anwesend? Die Hälfte? Ein Drittel? Die einen gucken aus dem Fenster, die anderen träumen, wer weiß wohin. Ja, es ist sowas mit der Gegenwart Gottes oder mit dem wirklich Präsenzsein. Und ich glaube manchmal, Gott ist da, natürlich. Der allmächtige und über Raum und Zeit erhabene Gott, der ist immer und überall da, auch wenn ich allein unter der Dusche stehe. Aber die Frage ist ja, bin ich da? Bin ich bereit, Gott zu begegnen? Bin ich bereit, seine Gegenwart wahrzunehmen? Und da muss man manchmal einfach speziell dafür bitten, dass einem das auch gelingt. Und dann ist das Gebet um die Gegenwart Gottes vielleicht auch eher eine Bitte um innere Ruhe und den Frieden und dass ich mich Gott öffnen kann und ihm begegnen kann. Und deshalb habe ich das zu Hause. Wenn ich morgens meine Bibel aufschlage, dann hole ich mir das, stelle mir das vor die Bibel, mache die Kerze an. Das ist für mich einfach so ein sichtbares Zeichen. So, jetzt beginnt die Zeit, wo ich alleine Gott begegnen will. Und dann wissen das auch die Kinder, wenn die zwischendurch schon mal runterkommen. Also jetzt habe ich sie ja nicht mehr im Haus. Aber ansonsten, dann wussten sie so, die Mama hat jetzt ihre stille Zeit, die Kerze brennt, die Bibel ist aufgeschlagen und das ist die Zeit, wo ich dann Gott begegnen kann. Ja, und das andere, einen Moment, ich habe gesagt, es gibt zwei Punkte. Einmal muss ich anwesend sein und genau, und das andere ist, dass man manchmal ja auch so die Gegenwart Gottes real spüren möchte, dass sich Gottes Gegenwart so manifestiert in meinem Leben, dass ich das irgendwie auch spüre. Natürlich ist es richtig, dass ich einerseits darauf vertrauen kann, dass Gott gesagt hat, ich bin da und ich bin immer da. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans der Weltende. Weltende kann Kamerun sein, kann aber eben auch zeitlich gemeint sein. Und Jesus ist immer da. Aber manchmal möchte ich doch auch Gott so richtig erleben. Und die Steffi hat es mir vorhin erzählt, in der Bibelstunde, die so gesegnet war, wo auch eine Heilung passierte. Es gibt so Momente, dass Gott uns begegnet und dass wir ihn irgendwo spüren. Und viele von euch erleben das vielleicht auch hier im Lobpreis, wenn man steht und ganz bewusst sich der Gegenwart Gottes aussetzt, dass man dann auch das spürt, dass Gott da ist. Und das ist schön. Und darum möchte ich auch immer wieder bitten, auch wenn es nicht davon abhängt, ob ich mich so fühle, dass Gott mir begegnet. Aber es ist immer schön, wenn man das auch mal erleben darf. So, als nächstes kommt die Hilfe bei den Anforderungen des Alltags. Was sind das für Anforderungen? Für die Jüngsten von uns, Kolja, dein Englischbuch, ne? Ja, für die Schüler ist der Alltag hauptsächlich, besteht er aus Schule. Aus Hingehen und nachher Hausaufgaben machen und lernen und, ja, und irgendwie da zurechtkommen. Später besteht der Alltag aus Windeln wechseln und aus, was habe ich denn hier noch drin? Dreckiges Geschirr wegräumen, jeden Tag, ich weiß nicht wie oft. Dann, woraus besteht der Alltag noch? Ja, das ist hier noch für die Schüler, das Federmäppchen. Das Baby-Badethermometer. Für die Leute, die mehr im Büro arbeiten, ist es der USB-Stick heute unerlässlich. Für die Handwerker unter uns, da ist es einfach, ja, körperlich tätig sein. Manchmal vielleicht hat man auch den Wunsch, dem Kollegen, der eine Schraube locker hat, da mal etwas nachzuhelfen. Selten funktioniert. So, das ist so unser Alltag. Mal kurz in die Kiste gepackt. Ich habe eben gesagt, wir leben hier in einem Land, wo es uns so gut geht. Und trotzdem, wer von uns kennt das nicht, der Alltag im Kleinen ist oft so herausfordernd. Ja, wir haben hier fließend Wasser und ja, wir haben die Spülmaschine und die Waschmaschine und das Auto vor der Türe stehen. Und trotzdem ist es im Kleinen oft so schwierig. Manchmal weiß man nicht, was man machen soll. Manchmal ist man einfach überfordert. Da ist der Chef, der mehr von einem verlangt, als man jemals geben kann. Da sind die vielleicht nervigen Kinder, die wieder die ganze Nacht geschrien haben. Da sind vielleicht auch für Teenager die nervigen Mütter, die ständig reden, hast du dein Zimmer aufgeräumt, hast du schon dies gemacht, hast du schon das gemacht. Also der Alltag ist oft herausfordernd. Und dann ist es schön zu wissen, dass wir Gott um Hilfe bitten können bei diesen ganzen Herausforderungen. Und vielleicht ist es so, dass ich 26 Mal am Tag einfach nur ein Stoßgebet zum Himmel schicke und sage, Herr, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was soll ich jetzt machen, mir wächst das alles über den Kopf, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, der Typ ist mir eben so blöd gekommen, hilf mir. Und das dürfen wir tun. Und wisst ihr was, Gott freut sich darüber. Dann haben wir immerhin 26 Mal am Tag Gott gesagt, ich brauche dich, ich kann es nicht alleine, du musst mir helfen bei dem Kleinkram des Alltags. Und das ist nicht nur erlaubt, sondern auch gewünscht. So, als nächstes kommt die Bitte, habe ich euch mal einen Kompass mitgebracht, um die Fähigkeit, in jede Situation Gottes Willen zu tun. Er wecke in uns den Wunsch, in allem seinen Willen zu tun. Im Neuen Testament heißt es einmal, Gott ist, der in uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Wisst ihr, manchmal ist das selbst mit dem Wünschen schon nicht so weit her. Da sind wir vielleicht zu frustriert. Da denken wir, ich pack's ja eh nicht. Ich habe mich schon so oft dabei ertappt, dass ich wieder irgendwie kleine Notlügen benutzt habe oder dass ich meine Kinder wieder angeschrien habe oder dass ich geschummelt habe in der Schule oder bei der Steuererklärung. Und ich habe einfach gar keine Hoffnung mehr, dass Gott da noch was ändern kann. Und da muss manchmal Gott einfach den Wunsch wieder in uns neu wecken, dass wir wirklich tief in unserem Herzen diesen Wunsch haben, Gott wohlgefällig zu leben und seinen Willen zu tun. Seinen Willen in allen Gottes Geboten und Gesetzen. Was sind das denn? Im Alten Testament für die Israeliten war das ja richtig viel. Aber wisst ihr, was für uns eigentlich hauptsächlich wichtig ist? Das, was Jesus sagt, hat die Esther auch letztens in ihrer Predigt gesagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft oder mit deinem Verstand. Und das Nächste, das ist ihm gleich, das ist das Erste und Wichtigste, das Nächste ist ihm gleich und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit ist alles gesagt. Da braucht man nicht noch zu fragen, was ist mit diesen Kleinigkeiten und jenem. Liebe deinen Herrn über alles und dann tu, was du willst. Den Satz fand ich erstmal sehr herausfordernd, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt und es wirklich macht, Gott von ganzem Herzen liebt, dann möchte man nur noch das tun, was ihm gefällt. Und darum können und dürfen wir jeden Tag neu auch bitten. So, jetzt kommt die Bitte um die Ausbreitung des Reiches Gottes in der ganzen Welt. Dafür habe ich euch jetzt mal hier diesen schönen Globus mitgebracht, aber ihr seht ihn ja auch hinter mir. Stelle ich mal hier vorne hin. Ja, die Ausbreitung des Reiches Gottes in der ganzen Welt. Auch dazu zwei Aspekte. So sollen die Völker der ganzen Welt erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt, außer den Herrn. Und wisst ihr, was im Neuen Testament steht? Woran soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind? Dass wir Liebe untereinander haben. Genau, das ist, wie Manfred sagen würde, ein großes Geheimnis. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Ja, die Liebe untereinander, das ist das, was letztlich Menschen anzieht. Das ist das, was den Glauben attraktiv macht. Wenn Menschen merken, meine Zeit hier in der Gemeinde, da ist so eine Einheit, eine Einmütigkeit. Man merkt es, die Leute sind nicht nachtragend, die sind freundlich miteinander, die vergeben sich. Es gibt immer und überall, wo Menschen sind, Missverständnisse und das führt auch oft zu Frustration und auch zu Ärger. Aber in unserer Gemeinde und als Kinder Gottes, als seine Jünger, sollten wir dazu in der Lage sein, das zu klären und einfach auch mal die Entscheidung zu treffen, zu denken, der andere hat es nicht böse gemeint, der hat mich jetzt nicht ignoriert, weil er mich nicht begrüßt hat, sondern der hatte einfach was anderes im Kopf. Und das führt einfach dazu, dass der Umgang miteinander liebevoll ist und herzlich. Das ist das eine, wie Leute erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das andere ist tatsächlich die Ausbreitung des Reiches Gottes in der ganzen Welt. Unsere Tochter und die Rahel, die sind ja gerade in Kamerun. Wir haben Missionare in Madagaskar. Kamerun liegt hier. Da. Madagaskar liegt hier. Wir haben Missionare auf den Philippinen. Das ist hier. Und wo haben wir sie noch? Weißrussland. Das ist, genau. Oh, Neuguinea. Ja. Ach, Guinea, genau. Guinea ist hier. Wie auch immer. Hier steht's. Wie auch immer, egal. Wir unterstützen so viele Missionare finanziell, aber wisst ihr, wie wichtig das ist, dass wir auch für sie beten, dass wir sie mit in unser Gebet einschließen. Das gefällt mir so an diesem Gebet vom Salomo. Da ist so alles drin. Lob und Dank, die Bitte um Gottes Gegenwart, die Hilfe um den Kleinkram im Alltag. Aber dann geht es weiter. Dann geht der Blick weg von mir und meinem Alltag und meinem Kleinkram. Dann geht der Blick auf die ganze Welt, wo Leute sind und wo das Reich Gottes verkündigt wird. Da möge Gott sein. Und da ja, sollen wir einfach die Menschen, die so viel auf sich nehmen an Entbehrlichkeiten, unterstützen durch unser Gebet und das, durch Gebet mit dazu beitragen, dass Gottes Wort weitergegeben wird und sich das Reich Gottes ausbreitet. So, jetzt könnte man eigentlich sagen, schön und gut, haben wir was gelernt, aber die Geschichte von Salomo ist noch nicht zu Ende. Und weil wir hier nicht im Kindergottesdienst sind, mache ich auch einfach mal weiter. Gott erscheint nämlich ein zweites Mal dem Salomo und warnt ihn. Doch wenn ihr oder eure Nachkommen mich verlassen werdet und meine Gebote und Gesetze missachtet, die euch gab, und wenn ihr hingeht und andere Götter anbetet und ihnen dient, dann reiße ich die Israeliten aus diesem Land, das ich ihnen gegeben habe, heraus. Ich werde mich von diesem Haus, das ich mir erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird, abwenden. Ich mache Israel zum Hohn und zum Gespött der Völker. Und so eindrucksvoll dieses Haus auch wirken mag, es wird zu einem Schreckensbild werden für alle, die vorübergehen. Sie werden spotten und fragen, warum hat der Herr an seinem Land und an seinem Haus so gehandelt? Und die Antwort wird lauten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Vorfahren aus Ägypten herausgeführt hat, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Deshalb hat der Herr all dieses Unglück über sein Volk kommen lassen. Und das Schlimme ist, dass genau das dann passiert ist, obwohl Salomo gewarnt worden ist, Gott ihm ein zweites Mal im Traum höchstpersönlich erscheint, macht Salomo genau das. Er wendet sich von dem lebendigen Gott ab und dient fremden Götzen. Das ist genau das erste Gebot, gegen das er verstößt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das macht er. Und wisst ihr, dass er schon ganz früh damit anfängt, schon im dritten Kapitel vom ersten Königebuch, wird berichtet, dass er die Tochter des Pharaos heiratet. Ja, das war das Erste. Das war jetzt politisch gesehen natürlich ein ganz kluger Schachzug. Seine ganzen Frauen, die er geheiratet hat, das waren alles kluge Schachzüge. Deshalb lebte er ja auch im Frieden mit den ganzen Völkern rundherum, weil er da überall mit verschwägert war und sich verheiratet hatte. Aber es war nicht das, was Gott wollte. Das Erstaunliche daran ist jetzt aber, dass Gott, obwohl Salomo schon sehr früh anfängt, die falschen Frauen zu heiraten und ihnen zunächst einmal erlaubt, auch ihre Götter weiter anzubeten und nachher aber auch tatsächlich mit diese fremden Götter selbst mit anbetet, dass Gott trotzdem ihn segnet. Bis heute wissen wir von der Weisheit und der Herrlichkeit Salomos. Und er stößt ihn nicht von Thron, nachdem er dreimal eine falsche Frau geheiratet hat. Nein, Gott segnet. Und das ist für mich irgendwie ein bisschen unbegreiflich gewesen. Aber ich dachte mir, ja, Gott gebraucht eben auch Menschen, die nicht perfekt sind. Deswegen gebraucht er ja auch mich und euch und jeden von uns, weil Gott nicht darauf wartet, dass wir keine Fehler mehr machen. Und selbst wenn es so ein schlimmer Fehler ist, dass man wirklich sich noch anderen Göttern zuwendet, es ist für Gott kein Hinderungsgrund, uns trotzdem zu segnen. Und auch gesegnete Menschen können Fehler machen. Auch das ist ja so schwierig. Letztes Jahr kam die Nachricht von einem großen amerikanischen Pastor, der eine große Gemeinde leitet, hier Kongresse macht, weltweit, auch in Deutschland. Und ich war da häufig, ich habe all seine Bücher gelesen und unglaublich profitiert. Und dann hieß es, dass der Machtmissbrauch gab in seiner Gemeinde und im Rahmen der MeToo-Debatte wurden ihm Sachen vorgeworfen. Und ich habe erst geglaubt, da will ihm jemand was Böses. Das kann nicht sein. Dieser gesegnete Mensch, der von Gott so gebraucht wird, in vielen Ländern der Erde rumreist, Bücher schreibt und so weiter, Das kann nicht sein, dass dem solche Fehler passieren, dass der so sündig ist. Ja, nachher hat sich das bestätigt. Und das steht beides nebeneinander. Wenn du das Buch liest oder Bücher liest, kannst du trotzdem gesegnet sein. Wenn du dir noch seine Predigten anhörst, die es noch im Internet gibt, kannst du auch gesegnet werden. Und trotzdem, ja, ist das ein Mensch, der große Fehler gemacht hat. Und es steht beides nebeneinander. Und wir können davon nur lernen, dass wir auch irgendwelche gesegneten Gottesmänner oder Frauen nicht absolut hochheben und die auf so einen Sockel stellen und nur bewundern und anhimmeln und denken dann, es wäre alles richtig und gut bei ihnen. Auch gesegnete Gottesmänner und Frauen können Fehler haben. Und man kann das nicht, man, wie bei der Predigt, prüfet alles und das Gute behaltet, muss man das auch mit Menschen tun. Man kann sagen, die Predigt war gut, das Buch war gut, der Gedanke ist super, die Organisation seiner Gemeinde ist toll, aber wie er in der Familie jetzt lebt oder was er da veranstaltet hat, das ist Sünde. Und das kann und darf man beim Namen nennen. Und wir können uns auch nicht auf irgendwelchen geistlichen Lorbeeren ausruhen, denken, ich habe mal jemanden zum Glauben geführt, ich habe jemanden zum Alpha-Kurs eingeladen und so weiter. Jetzt bin ich toll und ein Superchrist. Nein, das nützt alles gar nichts. Jeden Tag neu muss ich mich dafür entscheiden, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und was können wir daraus lernen? Dinge und Menschen können uns zum Götzen werden und das geht ganz schnell. Und das geht so nebenbei, das merkt man irgendwie vielleicht gar nicht. Natürlich liebt man seine Kinder als junge Mutter erstmal unendlich, aber es kann sein, dass die Kinder einem zum Götzen werden, dass man gar kein anderes Thema und keinen Gedanken hat. Es kann sein, dass der Sport einem zum Götzen wird. Es kann sein, dass einem das Essen zum Götzen wird. Es kann sein, dass einem die Computerspiele zum Götzen werden, der Fernseher, was auch immer. All das, was mir letztlich wichtiger ist als Gott, womit ich mich mehr beschäftige, worum sich mein Denken dreht. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, heißt es in der Bergpredigt. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch merken. Das kann keiner, kann für jemand anderen beurteilen und dir sagen, Fußball ist ja dein Götze. Du gehst ja dreimal in der Woche zum Training und hast dann noch sonntags ein Spiel. Das können und dürfen wir nicht machen. Nur jeder selber kann für sich entscheiden, was ist das, was mein Herz einnimmt? Was ist das, was mir wichtiger ist als Gott? Es können manchmal, kann das vielleicht nach außen den Anschein machen, aber letztlich kannst nur du es beurteilen, was dein Götze ist. Josua hat damals gesagt, dem Volk Israel, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Und dann gesagt, für sich, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, ja. Es ist eine Entscheidung. Und wisst ihr, unser ganzes Leben, ob unser Leben gelingt oder nicht, hängt letztlich davon ab, welche Entscheidungen wir treffen. Ob wir gute und weise Entscheidungen treffen. Das fängt mit der Entscheidung an, ob wir uns einmal dazu entscheiden, Gott unser Leben anzuvertrauen. Das ist die wichtigste und die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und dann hängt es davon ab, welchen Partner heirate ich. Und da gibt es noch viele große Entscheidungen, die auch wichtig sind. Aber es sind oft auch einfach im Leben die kleinen Dinge, dass ich mich entscheide, vielleicht nicht ständig an meinem Partner rumzunörgeln, dass ich mich entscheide, meine Kinder nicht mehr anzuschreien, dass ich mich entscheide, ehrlich zu sein bei der Steuer und sonst wie im Leben. Und das sind so die vielen kleinen Entscheidungen. Wenn ich die weise treffe, dann kann das Leben gut gelingen. Und das ist das, was ich mir für uns heute wünsche, für diesen Gottesdienst, dass wir jetzt einmal 2 Minuten noch Stille haben. Vielleicht kann der Manuel ans Klavier kommen und ein bisschen spielen und wir halten einfach mal Stille und jeder denkt für sich darüber nach, was sind die Sachen, wofür möchte ich mich heute entscheiden? Was wäre eine gute Entscheidung, die ich treffen kann? Und das Schöne ist, es geht ja um Weisheit. In der Bibel steht, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und wenn du jetzt auch sagst, ich weiß gar nicht, welche Entscheidung soll ich treffen, was wäre denn eigentlich für mich dran? Frag Gott. In Jakobus heißt es, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Gott gibt gerne und Gott gibt gerne Weisheit. In dem Bibeltext, den wir gelesen haben, heißt es nämlich, und Gott freute sich, dass Salomo ihn um Weisheit gebeten hat. Gott freute sich darüber. Und genauso wird Gott sich über uns freuen, wenn wir ihn einfach um Weisheit bitten, in kleinen und großen Entscheidungen unseres Lebens. Und ich bin mir sicher, dass unser Leben gesegnet ist und dass wir ein gutes Leben führen, wenn wir weise Entscheidungen treffen. Und als kleine Erinnerung bekommt ihr nachher von David, Kezia und Kolja Zettel, die ihr in eure Bibel legen könnt. Da steht nochmal der Bibelvers drauf, da stehen nochmal die 5 Punkte drauf. Das Gebet ist von Salomo. Und dass ihr vielleicht in den nächsten Tagen immer wieder daran denkt, welche gute Entscheidung möchte ich in meinem Leben treffen. Amen.